Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 77. Und das wird die vorletzte Folge im Modul Arbeitsfelder und Methoden der sozialen Arbeit. Wir sind in der Methodenvertiefung. Hatten wir ja auch schon die letzten zwei oder drei Folgen. Ich weiß gerade gar nicht genau. Ich glaube, mit mobiler Arbeit hat es aufgehört in der Folge Nummer 76. Und heute sehen wir uns die soziale Gruppenarbeit an als eine weitere Methode. Und die Einteilung ist wie immer erstmal so allgemein. Dann kommen Elemente, also was macht soziale Gruppenarbeit eigentlich aus? Drittens ist die Rolle der GruppenpädagogInnen, also wie gestaltet sich da die professionelle Rolle? Viertens haben wir dann die Gruppendynamik, um nochmal so reinzugucken, okay, wie kann ich Gruppen überhaupt sehen? Welche Brillen kann ich mir da so aufsetzen? Auch die Gruppenrollen werden da nochmal eine Rolle spielen, auch so gruppendynamische Phänomene, und dann sind wir auch eigentlich schon am Ende. Genau, also dann starten wir einfach mal rein, würde ich sagen. Und erstens allgemein ist erstmal zu sagen, wir hatten ja schon die Sozialpsychologie, da hatten wir auch uns mit Gruppen schon beschäftigt und allem Möglichen. Das sind Kenntnisse, die ich jetzt einfach mal voraussetze und nicht nochmal wiederhole, weil sonst müsste ich jetzt an jeder Stelle so viel noch extra dazu sagen. Ich denke mal, das sollte auch bei den meisten sitzen und wenn nicht, da einfach nochmal reingucken. Das war im dritten Semester, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und ich starte wieder mit einem Zitat zur Erklärung von Gisela Konopka von 1978 und sie hat gesagt, soziale Gruppenarbeit ist eine Methode der Sozialarbeit, die den Einzelnen durch sinnvolle Gruppenerlebnisse hilft, ihre soziale Funktionsfähigkeit zu steigern und ihren persönlichen Problemen, ihre Gruppenproblemen oder dem Problem des öffentlichen Lebens besser gewachsen zu sein. Ja, ich denke mal, soweit so klar. Ich glaube, das Wichtige und Spannende hier ist, dass es wirklich um, wie es hier steht, die Einzelnen in der Gruppe geht. Also nicht die Gruppe als solche ist der Gegenstand, sondern die einzelnen Personen in der Gruppe. Genau, und dann sind wir auch schon bei zweitens, den Elementen. Da haben wir drei Stück. Das erste sind die ethischen Prinzipien. Ja, Akzeptanz, Hilfe zur Selbsthilfe, Partizipation und so weiter. Brauche ich wahrscheinlich nicht näher ausführen. Die Wissensbestände aus der Kleingruppenforschung, das ist das, was ich vorhin erzählt hatte, mit den, was jetzt hier vorausgesetzt ist als Wissen, also die Entwicklungsphasen zum Beispiel von Gruppen mit Orientierung, Konkurrenz, Vertrautheit, Differenzierung, Ablösung, ja, diese Dinge. Und das dritte Element sind die handlungsleitenden Prinzipien. Da habe ich hier fünf Stück, nein, vier Stück sind es, nee, doch fünf. Die Individualorientierung, also die Förderung und Entwicklung der einzelnen Gruppenmitglieder steht im Mittelpunkt, nicht die Gruppe als solche. Die Situationsorientierung, also da anzusetzen, wo die Gruppe gerade steht, also sich auch wirklich ein Bild zu machen von der Gruppe. Die Selbstorganisation, also sich entbehrlich zu machen, denn eine Gruppe soll ja dann auch autonom funktionieren, ohne GruppenpädagogInnen. Und da gibt es dann halt so verschiedene Phasen und am Ende mache ich mich dann halt entbehrlich, wenn ich davor schon immer weiter rausgegangen bin und immer mehr Organisation, Verantwortung an die Gruppe wieder abgegeben habe. Die Themenorientierung, also die Hilfen durch Programmgestaltung, ist klar, denke ich, und die Steuerung, also erzieherisch Grenzen zu setzen. Ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr direkt, aber genau das ist ja dann auch die Aufgabe quasi, die Gruppe auch dabei zu unterstützen, bestimmte Verhaltensweisen auch zu entwickeln und da auch mit einem Konsens ranzugehen, dass sie halt als eine Gruppe gut funktionieren können und halt den Einzelnen in der Gruppe das auch jeweils was bringt, Teil dieser Gruppe zu sein und nicht noch mit zusätzlichen Problemen behaftet ist. Dann sind wir schon bei drittens. Das ist die Rolle der Gruppenpädagogin. Genau, und hier kommt jetzt das, was ich auch vorhin meinte, mit dem sich selbst entbehrlich machen. Also die Selbstorganisation, die ist ja das Ziel dann, dass zu Beginn der Leitung die Verantwortung dafür obliegt, dass die Gruppe funktioniert. Also das ist wirklich noch so ganz stark involviert, dass man halt auch wirklich die Leitung übernimmt, dass man, boah, was könnte das sein? Zum Beispiel eine Diskussionskultur etabliert, dass man sich gegenseitig ausreden lässt und sowas da auch moderiert, sowas zum Beispiel. Der oder die Gruppenpädagogin muss die Qualität der Interaktion und Kommunikation in sozialen Gruppen einschätzen, um situationsangepasst reagieren zu können. Ja, ist klar, ne? Die Gruppenleitung ist für die anfängliche Planung der Gruppenarbeit verantwortlich. Also eine Gruppe hat ja dann auch ein Ziel und da werden natürlich dann Gruppenarbeiten geplant, um diesem Ziel näher zu kommen. Und die Leitung davon ist am Anfang noch Sache der Gruppenpädagogin. Muss dann ebenfalls in der Lage sein, den Gruppenprozess zu beeinflussen. Also es nützt mir nichts, wenn ich da irgendwie in so eine Gruppe reingehe und irgendwie versuche, hier und da was zu ändern und gar nicht richtig an der Lebenswelt der Jugendlichen, also wenn wir jetzt mal von der Gruppe Jugendlichen ausgehen, da anzuknüpfen oder auch irgendwie auf Themen, also an Themen anzuknüpfen, die den Menschen da gerade auch wichtig sind und das sich auch gut anfühlt, dann kann ich da eigentlich sagen, was ich will. Das wird in der Gruppe nicht besonders viel auslösen. Da ja, hier sind dann wieder so quasi die Grundlagen, ne? Das Systemische, also die Gruppe als System, natürlich jede Irritation von außen immer in der eigenen Logik bearbeitet und deswegen nicht gezielt beeinflusst, sondern immer nur irritiert werden kann. Und je mehr ich quasi in diesem Gruppengeschehen drin bin und da auch wirklich anknüpfe, umso mehr Impact kann da meine Arbeit dann auch haben. Die Fähigkeit zur Intervention und zum Beziehungsaufbau mit den Gruppenmitgliedern ist enorm wichtig. Also klar, was ich gerade schon gesagt habe, ne, die Beziehung muss erstmal da sein und aber auch die Intervention, wenn es dann zu beispielsweise Meinungsverschiedenheiten kommt oder auch zu so Ausgrenzung oder solchen Dingen, da sollte ich genügend Methoden haben und auch ein Gespür dafür oder auch nach einer Beobachtung und Analyse halt, wann ich wo und wie stark interveniere. Zu den Aufgaben gehören dann außerdem, dass man dafür sorgt, dass sich neben den Sachkompetenzen auch soziale Kompetenzen entwickeln. Also es geht nicht nur darum, irgendwie zu wissen, wie komme ich jetzt meinem Gruppenziel näher, was muss da alles getan werden, was gibt es da für Möglichkeiten, sondern auch, okay, wie können wir zum Beispiel die Arbeit unter uns aufteilen? Wie können wir gemeinsam Entscheidungen treffen? Und da hatten wir ja auch im dritten Semester schon so das ein oder andere. Was haben wir noch? Die Gruppenleitung kann mit der Zeit Verantwortung an die Gruppe wieder abgeben, also sollte sie natürlich auch, um dann die Gruppenmitglieder in den Planungsprozess mit einzubeziehen im ersten Schritt. Und das ist dann dieser Lernprozess und diese Selbstständigkeit, die dann quasi das übergeordnete Ziel nochmal ist. Dass man auch wirklich darauf hinarbeitet und nicht die Gruppe von sich selbst und von der eigenen Organisation und Leitung und Moderation und Intervention und sowas abhängig macht. Und zuletzt sollte ein guter, für alle TeilnehmerInnen zufriedenstellender Abschluss angestrebt werden. Also, dass man nicht einfach dann irgendwann aus der Gruppe rausgeht und sagt, jo, ich schaffe das jetzt alleine, sondern dass man das wirklich nochmal aufarbeitet. Okay, wie haben wir uns als Gruppe jetzt entwickelt? Was kann jetzt alles selbst übernommen werden? Wer hat da welche Kompetenzen, um was auch auszufüllen? Genau, so viel zur Rolle der Gruppenpädagogin. Jetzt haben wir schon Punkt 4, die Gruppendynamik. Und da habe ich so ein paar Modelle. Und das erste ist die äußere und innere Umwelt. Und hier lohnt es sich auch auf jeden Fall in die Zusammenfassung im Discord mal reinzugucken. Das ist eine schöne Grafik hier. Da hat man so drei Spalten. Das erste ist Individuum, das zweite ist Gruppe und das dritte ist die relevante gemeinsame Umwelt. Und zwischen Individuum und Gruppe gibt es den Psychoschnitt, also wo es dann die Person, also das Innere der Person quasi verlässt und schon nach außen geht. Und dann haben wir noch den Sozioschnitt zwischen Gruppe und Umwelt. wo es dann wirklich nach außen in die Umwelt halt einfach geht. Und die innere Umwelt, die wir erstmal haben, die ist halt im Individuum angelegt. Aber die hat natürlich eine Schnittmenge mit dieser Gruppe, weil ja auch jede Einzelperson in der Gruppe ihre innere Umwelt mit hineinbringt. Also auch zum Beispiel, wenn wir jetzt als Grundlage den Konstruktivismus nehmen, dass ja jeder Mensch mit den eigenen Erfahrungshorizonten und Hintergründen und Erlebnissen die Welt auf eine Art und Weise wahrnimmt und diese Umwelt wird dann in die Gruppe mit reingebracht. Genau, und dann hat es halt diese gemeinsame Schnittmenge mit der Gruppe. Und die Gruppe ist so zwischen Psychoschnitt und Sozioschnitt und geht so ganz leicht mit in Individuum und Umwelt mit rein. Und auf der anderen Seite ist die Schnittmenge dann halt mit der äußeren Umwelt, also die für die Gruppe relevante Umwelt. Ne? Nicht die Umwelt eines jeden Einzelnen und der Gruppen, die da noch dranhängen, sondern jetzt wirklich diese Gruppe betreffend. Weil ja auch die Gruppe ist ja auch quasi eine Umwelt für die Einzelpersonen, die sich in der Gruppe befinden, aber jetzt auch wieder so systemisch gedacht, ist ja außerhalb vom System Gruppe alles nur Umwelt, obwohl das natürlich auch nochmal alles aus einzelnen Systemen besteht, aber wie es wahrgenommen wird, ist halt als Umwelt. Und da bildet halt die Gruppe wirklich so den Schnittpunkt zwischen innerer und äußerer Umwelt. Und Themen, die oder ja, doch Themen, die so im Vordergrund stehen, dann in der Bearbeitung, die können dann halt innerhalb dieser Spalten angesiedelt werden. Also ist es jetzt eher innere Umwelt, eher so wirklich mitten in der Gruppe, eher äußere Umwelt oder irgendwie eine Mischung. Und da ergeben sich dann verschiedene Techniken. Also wenn ich jetzt mal von links nach rechts gehe, also von innerer Umwelt nach äußerer Umwelt, was da im Vordergrund steht, wäre es bei der inneren Umwelt dann erstmal sowas wie Therapiegruppen und Selbsterfahrungsgruppen. Also weiter Richtung Gruppe wären es dann reflexive Selbsthilfegruppen und Ausbildungsgruppen für psychosoziale Verfahren und Soziales. In der Mitte, so in der Gruppe dann, wären es so Arbeitsteams, Projektgruppen und Beratungsgruppen. Was dann eher schon so Richtung äußere Umwelt geht, wären dann Schulklassen, also so Zwangsgruppen im Dienste der Veränderung steht hier, ne? Also Gruppen, die halt einfach von der äußeren Umwelt auch gesetzt sind. Und ganz in der äußeren Umwelt wären dann so StellvertreterInnengruppen, Gremien mit stark formalisierten Abläufen und Aufgaben. Na, also es wird immer abstrakter und immer weniger persönlich, könnte man sagen, von der inneren zur äußeren Umwelt. Ja, das ist eigentlich ein ganz cooles Modell, weil da kann man auch immer sehen, okay, was ist gerade dieser Gruppenfokus und wo kann ich da wie ansetzen. Dann haben wir den gruppendynamischen Raum und der dient vor allen Dingen auch nochmal zur Komplexitätsreduktion. Das hat so drei Dimensionen. Die erste Dimension ist die der Zugehörigkeit und es hat immer so zwei Modi. Quasi. Bei der Zugehörigkeit ist es drin und draußen. Also gehöre ich zur Gruppe oder gehöre ich nicht zur Gruppe? Und dann ist man entweder drin oder draußen. Dann gibt es die Dimension der Macht und des Einflusses. Das wäre dann oben und unten. Na, oben, ich habe sehr viel Macht, unten, ich bin eher sehr viel Macht ausgesetzt. Und die Dimension der Intimität ist dann nochmal in nah und fern geteilt. Also wie. Ja, Intimität, ja, wie ist der intime Zugang zueinander? Ist es eher sehr dicht dran oder doch eher sehr weit weg oder irgendwas dazwischen? Und mit diesen drei Dimensionen kann man halt eine Gruppendynamik in der Komplexität reduzieren. Na, ich kann halt zum Beispiel sehen, okay, ich habe hier ein Gruppenmitglied, das ist sehr stark drin, hat sehr stark Macht, ist also eher weit oben und in der Intimität auch eher sehr nah dran. Und dann kann ich erstmal so ein ganz grobes Bild, auch so in der Gruppenfunktion und in der Rolle, da vielleicht draus lesen, was mir dann hilft, die Gruppe erstmal als System besser zu verstehen. Dann haben wir die Gruppenrollen und da gibt es so verschiedene Modelle. Ich habe jetzt hier mal drei Stück drin. Das erste ist nach Belbin und auch da ist hier so ein richtig cooles Bild, das ist quasi wie so ein Rad aufgebaut. Und das hat also einen Kreis quasi und es gibt drei gleich große Kreisabschnitte und die sind unterteilt in wissensorientierte Rollen, kommunikationsorientierte Rollen und handlungsorientierte Rollen. Und da gibt es jeweils drei Stück noch drunter. Wissensorientiert sind so der Erfinder, die Erfinderin, SpezialistInnen und BeobachterInnen. Na, also das ist wirklich diese IdeengeberInnen zum Beispiel oder die wirklich sehr spezialisiertes Wissen zu bestimmten Sachverhalten haben und da sehr viel Input geben können und auch einfach beobachten und daraus Schlüsse ziehen, um die wieder in die Gruppe reingeben zu können. Dann bei kommunikationsorientiert haben wir WegbereiterInnen, TeamarbeiterInnen und KoordinatorInnen. Also da geht es wirklich um das Miteinander in der Gruppe, um die Kommunikation selber, wie zusammen kommuniziert und auch gearbeitet werden kann und zusammen in Richtung Gruppenziel gegangen werden kann. Und handlungsorientiert haben wir dann klar MacherInnen, PerfektionistInnen und UmsetzerInnen. Und das sind natürlich die, die es braucht, um dann dieses ganze Wissen aus der Wissensorientierung, die ganzen quasi Beziehungszusammenhänge und Kommunikationszusammenhänge aus der Kommunikationsorientierung dann auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Genau, das ist eigentlich ein ganz cooles Modell. Man kann sich natürlich zu den einzelnen Rollen, da kann man jetzt noch deutlich tiefer reingehen, aber das soll jetzt so für einen Überblick erstmal reichen, würde ich sagen. Dann haben wir ein anderes Modell, Gruppenrollen nach Stahl. Das sind nur vier Stück. Und zwar ist es der oder die inoffizielle Führerin. Also das quasi es nicht wirklich so eine Anführerstatus oder Rolle gibt, sondern eher so inoffiziell klar ist, okay, die Person hat irgendwie die Entscheidungskompetenz oder auch die Entscheidungsmacht. Dann gibt es MitläuferInnen. Also die dann halt sich wirklich dem unterordnen, was die Personen mit der meisten Macht sozusagen entscheiden. Dann gibt es noch die AußenseiterInnen, also die eher am Rand stehen, eher weniger mitgehen mit dem, was so der Mainstream der Gruppe entscheidet und dann natürlich auch weniger Macht und Input haben. Und dann gibt es noch den Sündenbock, der quasi immer herhalten muss, wenn irgendwas falsch läuft. Und das hat dann natürlich schon einen sehr starken Ausgrenzungscharakter und auch Mobbing kann da eine Rolle spielen. Und aber auch das hat natürlich so ganz technisch betrachtet eine Funktion in der Gruppe. Genau, das sind die Gruppenrollen nach Stahl. Und dann gibt es noch das Rollendynamikmodell nach Schindler. Das finde ich besonders cool. Da gibt es so fünf verschiedene Gruppenrollen. Da hat man das Alpha. Alpha ist einfach die Person, die die Gruppe anführt und das Ziel definiert und im Auge behält. Ne? Also ganz klare Leaderrolle. Dann gibt es das G. Das ist die Gruppenaufgabe. Also als Rolle mit finde ich ziemlich cool. Es kann aber auch so das Gegenüber bzw. der Gegner oder die Gegnerin sein. Also einmal für Gruppenaufgabe, einmal für Gegnerin. Die Gruppenaufgabe bezieht sich ja dann auch oft darauf, sich gegen GegnerInnen durchzusetzen. Und dieses ganze G ist quasi so der Inhalt, der dann die Gruppenarbeit umgibt. Dann haben wir, wenn wir Alpha haben, natürlich auch Beta. Und zwar ist das der Experte oder die Expertin in der Gruppe und hat meist so eine klassisch beratende Funktion inne. Und Alpha ist immer auf Beta angewiesen, um zu führen, weil Beta einfach diesen ExpertInnen-Status mit in die Führungsrolle dann einbringen kann. Und Beta kann dann natürlich durch Alpha an der Macht teilhaben. Das ist dann so eine wechselseitige Beziehung. Und das Beta könnte allerdings auch ohne großen Aufwand das Alpha stürzen und selbst die Macht übernehmen, da ja quasi sehr viel Arbeit, was dann das Alpha auch für sich beanspruchen kann, natürlich vom Beta letztendlich ausgeht. Aber in der Praxis ist das sehr selten, weil dem Beta eher das Wohl der Gruppe und die Erreichung des Ziels also so weniger, also nochmal von vorn. Also wenn jetzt das Beta überzeugt wäre, es selbst besser das Leading machen zu können, um halt das Gruppenziel zu erreichen, ist es dem Beta meist nicht so wichtig wie die Loyalität gegenüber dem Alpha. Denn das steht beim Beta meist über dem Anspruch, irgendwie eine Gruppe zu leiten, da halt auch einfach diese Machtteilhabe bei dem Alpha immer gegeben ist und so ziemlich gesichert ist. Dann haben wir das Gamma. Das ist quasi das einfache Gruppenmitglied, das führt aus und arbeitet dem Alpha zu, ohne dabei Anspruch an Führung zu erheben. Also könnte man mit der MitläuferInnen-Rolle nach Stahl vergleichen beispielsweise. Und dann haben wir noch eine ganz spannende Rolle, das ist das Omega. Und das ist die Person, die die Gegenposition zum Alpha bildet. Hat einen kritischen Blick auf das G, also auf die GegnerInnen und auf die Gruppenaufgabe und das Alpha, sowie das Geschehen in der Gruppe allgemein. Also es hat einen sehr kritischen Blick auf alles, was so passiert. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gruppe, da es sehr früh Probleme aufzeigen kann. Probleme, die sonst vielleicht eher so totgeschwiegen werden, gern übersehen werden von allen. Das ist dann die Aufgabe vom Omega, da schon sehr früh zu sagen, hier das und das wird nicht funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher, und dass dann da eine Diskussion drum entstehen kann. Allerdings wird es meist nicht als wichtig, sondern eher als störend empfunden, aus genau halt den Gründen, dass halt die Gruppe sich gern was anderem zuwendet als dem Problem und hat dann dementsprechend einen schweren Stand in der Gruppe. Und das auch deshalb, weil es die Führungsposition des Alpha permanent bedroht, weil es ja ganz viel die Entscheidung des Alpha in Frage stellt, da eine Gegenposition zu aufmacht, da Fehler zu aufzeigt. Und da fühlt sich das Alpha in der Rolle natürlich bedroht. Und wenn dann so ein Omega genug Unterstützung bekommen würde, könnte es quasi die Position des Alpha übernehmen und wäre das neue Alpha. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Rollenmodell, also Rollendynamikmodell ist es ja. Und ich finde, da kann man sehr viel draus sehen. Und gerade mit dieser Rolle vom Omega, es ist ja dieses, der Advokat des Teufels quasi, ist ja da so das Pendant zu, dass du halt immer jemanden hast, der immer das Negative sieht, der immer die Probleme sieht. Und aber das muss die Person ja nicht machen, um irgendwie zu nerven, oder macht sie ja wahrscheinlich auch nicht, sondern einfach, weil ihr auch die Gruppenaufgabe am Herzen liegt und da die Probleme nicht verschleppt und dadurch vergrößert werden sollen, dass sie irgendwann wirklich gravierende Probleme sind, sondern schon am Anfang irgendwie den Hahn abzudrehen. Genau, und dann haben wir noch gruppendynamische Phänomene. Was bedeutet das? Also das sind einfach so Phänomene, die in Gruppen stattfinden, die man zum Beispiel sehr gut mit diesem Rollendynamikmodell auch verbinden kann, was da halt so entsteht innerhalb der einzelnen Mitglieder. Es gibt zum Beispiel den aktiven Widerstand, also dass Aufgaben verweigert werden, oder widerwillig oder gar nicht realisiert werden und viel gemeckert und laufend widersprochen wird. Es gibt den passiven Widerstand, ist klar, ne, da reagiert dann die Gruppe zum Beispiel gar nicht oder mit starker Verzögerung auf Impulse der Leitung. Es ist dann viel Schweigen der TeilnehmerInnen, zu spät kommen und sowas. Also das wäre dann eher so in Richtung passiver Widerstand. Dann gibt es die Konkurrenz. Also die TeilnehmerInnen buhlen um die Aufmerksamkeit und Zuwendung der Leitung, oft durch anbiederndes Verhalten, und gehen zu anderen TeilnehmerInnen in direkte Konkurrenz dadurch. Dann gibt es noch die Polarisierung. In der Gruppe bilden sich Gamma-Koalitionen, also ne, Gamma, die Rolle der MitläuferInnen sozusagen, oder im Extrem zwei annähernd gleich starke Pole, um die Vorherrschaft kämpfen. Also da hast du wirklich so diese Gamma-Gruppen, die dann halt die potenziellen Alpha-Rollen umgeben und da stark polarisieren in zwei mögliche LeaderInnen. Dann gibt es Autoritätskonflikte, also eine starke Person aus der Gruppe konkurriert mit der Leitung, zum Beispiel das Omega gegen Alpha, und provoziert, testet aus, widerspricht, was ja an sich schon die inhärente Tätigkeit von einem Omega ist. Es gibt Rangkonflikte, also GruppenteilnehmerInnen handeln untereinander über Konflikte ihre Rangposition neu aus. Das ist typisch für die Storming-Phasen in Gruppenentwicklung. Wie gesagt, wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Normkonflikte. Ein starkes Gruppenmitglied stellt im Namen der Gruppe gängige Normen und Regeln in Frage. Es kommt zu vermehrten Diskussionen und Formalitäten, zum Beispiel um Zeiten, um Pausen, um die Diskussionskultur, um die Entscheidungskultur. Das wären dann so Normkonflikte, wenn damit Einzelne nicht mehr zufrieden sind. Es gibt auch die Emanzipation, also die Gruppe bemüht sich, von der Leitung unabhängiger zu werden, wendet sich gegen zu viel Vorgaben oder Führung, macht Gegenvorschläge und fordert Eigenaktivität. Finde ich sowieso cool, dass Leitungsrollen eher zurücktreten, also dass so Hierarchie in Gruppen auch abgebaut wird, wenn es möglich ist, da das einfach ein viel, viel cooleres Gruppengeschehen irgendwie mit sich bringt, wo alle wirklich ihr volles Potenzial entfalten und auch einbringen können. Und es gibt natürlich noch die Auflösung, ne? Die Gruppe hätte dann keine Kohäsion mehr. Die Strukturen, Regeln, Normen und Verbindlichkeiten unter den TeilnehmerInnen sind nicht mehr in Kraft. Es fehlt Organisationsprinzip und immer mehr Gruppenmitglieder bleiben fern, bis man dann halt sagen muss, gut, die Gruppe kann nicht mehr effektiv auf das Ziel hinarbeiten. Das Ziel ist vielleicht auch gar nicht mehr klar, gar nicht mehr bei allen dasselbe. Und dann kann es halt zu einer Auflösung kommen. Ja, das wären so die gruppendynamischen Phänomene. Und ja, ich merke gerade, dass wir damit dann schon mehr oder weniger durch sind. Natürlich kann man zu sozialer Gruppenarbeit noch viel, viel mehr sagen, aber das sind jetzt erstmal so die theoretischen Grundlagen, um überhaupt in die Gruppenarbeit einsteigen zu können. Also, dass man quasi erstmal eine Gruppe beobachten kann, analysieren kann und verstehen kann, wie ist diese Gruppe überhaupt aufgebaut? Auf was muss ich hier eigentlich so alles achten, um dann auch feststellen zu können, okay, wo kann ich hier ansetzen? Vor allen Dingen, wenn meine Beziehung dann stark genug ist. Und ja, was kann ich hier tatsächlich, wie kann ich hier tatsächlich unterstützen, um dann auch irgendwann wieder rauszugehen mit dem Wissen, okay, die Gruppe wird jetzt weiterhin funktionieren, ohne dass ich hier noch irgendwelche Interventionen mache. Genau, so viel zur sozialen Gruppenarbeit, ist doch eine recht kurze Folge. Und ja, jetzt fehlt in diesem riesigen, gewaltigen Modul tatsächlich nur noch eine Folge. Ich gucke gleich mal, welche das ist. Ach ja, das Konfliktmanagement und die Mediation. Die kommen dann noch und dann sind wir mit diesem ersten Modul tatsächlich fertig. Und dann bleibt mir wie immer, euch nur noch einen wunderbaren Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Ich verstehe das nicht. So, Kinder, Fragen zum Sitzplan.
Heißt das, wir sitzen in der Schadensgruppe?
Donnerwetter, messerscharf erkannt hier vom Fräulein Seifert.
Ist das denn mit Herrn Becker so abgesprochen?
Ach Gott, ihmchen schon wieder. Nebenbar.
Lehnhoff, Lars,
ja,
Lehnhoff.
Ja, also immer wenn Fragen sind, erstmal zum Papa, ne?
Weil Herr Becker letzte Woche sagte, dass die Schadensgruppen ganz neu koordiniert werden sollen.
Ja. Habe ich auch gehört.
Ja.
Ja, das ist richtig.
Ja, aber dann macht der Plan ja so keinen Sinn.
Ja, eben, das meine ich.
Vielleicht warten wir einfach noch ein bisschen, bis der Herr Becker kommt.
Bitte, 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 Becker. Ernie, wo du mit deinem dicken Arsch sitzt, ist ja eh scheißegal.